Herzlich willkommen zum Online-Talk auf D-Radio Wissen und herzlich willkommen zu einer kleinen Premiere oder sagen wir ganz bescheiden zu einer kleinen Variation unserer Talkrunde am Samstag. Bei uns dreht sich heute alles nicht um ein bestimmtes Thema, sondern um eine bestimmte Person. Und deswegen sind wir auch eine recht kleine Runde hier im Kölner Studio. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Gessert. Mit dabei ist mein Kollege Konstantin Zurawski. Und die bestimmte Person, um die sich alles dreht, die darf oder muss sich jetzt einmal selbst vorstellen, knapp und kurz in unserem Personality-Fragebogen. Es geht los. Name?
Robert.
Nachname?
Basig.
Alter?
43.
Beruf?
Selbstständig.
Online seit?
15 Jahren.
Homepage oder Blogadresse?
robertbasig.de.
Jetzt kommen ein paar Fragen, ein paar Satzanfänge mit der Ergänzungsmöglichkeit. Ein Leben ohne Internet wäre?
Albtraum.
Mein letzter Tweet, bevor die Welt untergeht.
Lass uns alle Liebe machen.
Der erste Google-Treffer bei der Suche nach, Anführungszeichen, Robert Basig ist?
robertbasig.de.
Falsch. Habe ich gerade ausprobiert. Es ist immer noch Basic Thinking.
Die überhole ich auch noch.
Da reden wir gleich drüber. Das kleine erste Desaster hier. Meine Offline-Hobbys sind?
Lesen, Fernseh gucken.
Nein, lesen. Jetzt kommen ein paar Entweder-Oder-Fragen. Kann natürlich auch eine Auskunftsverweigerung kommen oder eine ganz andere Antwort.
Die Steuernummer?
Ja, das machen wir auch später. Aha. Das oder der Blog?
Das Blog.
Mac oder Windows?
Windows.
Google oder Apple?
Google oder Apple? Google.
Papier oder Bildschirm?
Schere, Stein, Papier? Papier.
Geld oder Liebe?
Liebe, natürlich.
Ja, das war unser kleiner Fragebogen und jetzt haben wir natürlich auch die Gelegenheit, das alles ein bisschen ausführlicher zu vertiefen. Fangen wir mal mit dem Namen an. Ich habe da verschiedene Aussprachevarianten gefunden. Was hast du eigentlich gerade selbst gesagt? Basig oder Basic?
In dem Fall Basig. Falls jemand TSTH im Internet eingeben würde bei der Adresse.
Weil ich das anscheinend verbreite, dass das irgendwie diese Aussprachevarianten hat das irgendwie einen bestimmten Grund. Also irgendwie, ich habe nämlich einen Kollegen hier im Funkhaus, der nennt sich auch wahlweise hinten mit Ick oder mit Itch.
Die Deutschen machen uns verrückt. Manche sagen Basic, manche Basic, manche Basic mit K, manche mit CH und deswegen sagst du irgendwann Basic oder Basic. Ja. Das ist echt, also es gibt ziemlich viele Varianten, ja.
Ich mache jetzt mal, was soll ich machen? Ich sage jetzt mal Basic. Basic.
Wie es dir gefällt, das entscheidest du. Ja. Mein Name spricht sich ja ganz anders aus.
Ja, dann verrat uns, wie der Name richtig ausgesprochen wird.
Okay, ich versuch's mal. Räusper Basic.
Oh, ja, das ist, da wäre mir jetzt auch zu schwierig für die restliche Sendung. Dann mache ich mal Basic draus. Es gibt ja das alte Gesetz, dass man über Namen sowieso keine Bemerkungen, Witze oder Anzüglichkeiten machen soll, so im Radio oder in Zeitungen. Aber ich sag mal, der Name Robert Basic ist ziemlich gut für einen Blogger. Und für dein erstes Blog hast du dir davon abgeleitet, ja auch einen ziemlich guten Namen ausgedacht, beziehungsweise die Domain gesichert. www.basicthinking, ich spreche es mal ins Englisch aus, basicthinking.de, ein sprechender Domainname sozusagen. Und der klingt erheblich besser als www.gessertthinking.de oder www.zurawskithinking.de, würde ich mal sagen.
Sagen wir mal Schmidt, oder?
Also das Basic Thinking, wir haben es gerade gehört, das ist immer noch bei Google der Top-Treffer offensichtlich. Das ist dein erstes Blog gewesen. Seit wann hast du da bei Basic Thinking geschrieben und worum ging es in diesem ersten Blog damals?
Das ging Anfang 2003 los. Ne? Und das war so eine Mischung aus Englisch und Deutsch. Und es ging um so ein bestimmtes Computerprogramm, womit ich mich beschäftigt hatte, womit man das so programmieren konnte für Unternehmen. Das hat nicht lange angedauert. Dann gab es eine kleine Pause von, ich glaube, 1-2 Jahren. Also kurz ein halbes Jahr später, 3/4 Jahr, habe ich ein anderes Blog für einen Verein betrieben. Und das ging 1-2 Jahre, wie gesagt. Und dann erst nach diesen 1-2 Jahren wieder zurück zu meinem alten Blog gekommen. Und dann war es auf einmal auch ein ganz anderes Thema. Da ging es viel mehr ums Netz, um Trends und um Blogs und später Twitter. Und was machen die Menschen Verrücktes und so. Das waren so die Themen später. Anfang, wie gesagt, eine Mischung aus Englisch-Deutsch für, ich sag den Namen des Computerprogramms lieber nicht, das kennt sowieso keiner.
Ja, man kann ja sagen, dieses Basic Thinking, das ist ja nicht gerade ein Misserfolg gewesen. Du hast da die Charts, die Blog-Charts sozusagen bei Zugriffszahlen und Verlinkungen langzeitig, langjährig kann man fast sagen, glaube ich, wenn das richtig ist, angeführt. Kannst du etwas mit diesem Begriff Alpha-Blogger anfangen, der dann sozusagen von den klassischen Medien dir verliehen worden ist?
Ja, ich fand den immer eklig. Ich darf das S-Wort nicht sagen, weil es ist einfach doof für die anderen Blogger, weil dann heißt es, da sind die besten Blogger und hier sind die doofen Blogger, weil die haben nichts zu melden. Und jeder Blogger hat eigentlich genau das Gleiche zu sagen wie jeder andere auch. Und nur weil die Presse dann sagt, Mensch, der ist wichtiger und dann präsentieren wir ständig, weil das halt der Alpha-Blogger ist. Ich stehe auch keiner Masse von Bloggern voran. Ich habe für mich gestanden und nicht für andere Blogger. Ich habe zwar mal versucht, die zu fördern und auch bekannt zu machen, dass es andere interessante Blogs gibt. Aber letzten Endes, ich fand das relativ doof immer gegenüber den anderen. Das ist immer so ein VIP- und Star-Kult, der davon auch herrührt. Und es hat mir nie gefallen, persönlich.
Hm. Ja, trotzdem kann man ja sagen, die Popularität, die ist dir auch nicht gerade egal gewesen. Also du, ich sag mal, das schließt uns vielleicht alle ein. Wer kann das schon rein herzens von sich so behaupten? Du warst aber da recht erfolgreich, die Popularität dann auch irgendwie in klingende Münze umzusetzen. Und eigentlich ist ja im Internet immer noch Werbung so das Modell, wie man Geld verdienen kann, also siehe Google. Und du hast dich aber seinerzeit dann nicht mit Banner-Einblendungen mehr begnügt, sondern du hast dann Werbekunden akquiriert, offensichtlich ganz erfolgreich. Also man liest da so von ganz nennenswerten Monatseinnahmen damals schon, wenn das stimmt, was man da liest.
Ja, ist richtig. Das hat sogar das Finanzamt mal nachgefragt, ob das stimmt oder nicht. Die haben festgestellt, das stimmt. Also es war wirklich ganz interessant. Aufgrund dieser Alpha-Bloggerei-Rumgeschrei sind natürlich die Unternehmen darauf aufmerksam geworden, gerade aus der IT-Industrie. Und die haben gesagt, Mensch, wenn der Robert da so einen Blog betreibt, was viele kennen, dann kommen wir auf den zu und fragen ihn, ob wir dann direkt Werbung betreiben dürfen. Das habe ich ja, ich glaube, 3 Jahre gar nicht gemacht und zugelassen und dann erst in den letzten 1-2 Jahren vor dem Verkauf des Blogs, weiß nicht, ob die Frage nur nachher kommt, habe ich dann diese Banner-Verkauf gestartet. Aber ich habe das nicht aktiv gemacht, sondern die kamen tatsächlich auf mich zu und gesagt, Mensch, Rob, hier, wir haben ein paar Banner für dich.
Also ja, ich habe so gelesen, dass auch du aktiv auf Suche gegangen bist oder so, aber wie dem auch im Einzelfall sei, auf jeden Fall, das ist ganz gut gelaufen damals schon. Dann kam die Sache, die dich auch außerhalb der Blogger- und Internetwelt bekannt gemacht hat. Du hast deinen Blog versteigert bei eBay. Wie war die Geschichte? Erzähl doch mal. Und was dabei rumgekommen ist.
Ja, also es war erstmal eine spontane Geschichte, weil ich hatte einfach nur mal wie so immer spontan irgendwas gebloggt und gesagt, was würde passieren theoretisch, wenn ich meinen Blog verkaufen würde? Und es haben sich irgendwie ziemlich viele gemeldet, gesagt haben, wie, was jetzt? Ne? Ist ja cool, nee, ist uncool. Und es hat so viel Bass erzeugt, weil es war einfach erstmal nur ein spontaner Gedanke. Und ich habe gesagt, okay. Es sprechen ja viele Gründe dafür, es zu verkaufen, also aus historischen Gründen, und gesagt, okay, wenn die Leute jetzt so drumherum basen, dann verkaufe ich das halt eben einfach.
Ja. Mhm. Was heißt denn historische Gründe? Was meinst du denn damit?
Das ist die Stimme aus dem Off rechts, ja genau. Also das ist der mich über Google kontrolliert hat. Hi. Es hat mehrere Faktoren. Das eine ist, es war so quasi eingelaufen alles schon. Es war alles in den Bahnen. Basic Thinking ist das und das Blog, dafür steht es. Und wir verlangen, dass das halt, wenn das Nummer 1 Blog ist, uns alle repräsentiert. Erster Grund, finde ich blöd. Mag nicht solche Zwänge, ja, wenn man in irgendwas reingepresst wird in ein Schema. Das zweite war, es war ausgelutscht, für mich schon. Ich habe da sehr lange sehr viel geschrieben und wollte ja sowieso was Neues starten. Und damit im Zusammenhang stehend, wenn ich was Neues starte, kann ich nicht mehr 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stunden am Blog rumhängen. Das geht mir von der anderen Zeit ab. Ne? Deswegen war das eine konsequente Entscheidung aus verschiedenen Faktoren, die ich genannt habe, zu sagen, okay, spontane, ich meine, das Ereignis oder die Aktion, der Auslöser war spontan, aber diese Ursachen, diese drei genannten, die waren natürlich schon länger da ein bisschen.
Wo ich mich gerade schon mal zu Wort gemeldet habe, Michael, haben wir, glaube ich, vergessen, darauf hinzuweisen. Wir sind natürlich auch immer froh über Hörerrückmeldungen. Kann ich kurz den Hinweis geben, entweder per E-Mail an wissen@deradio.de oder per Twitter @deradiowissen. Wir verfolgen das hier mit während der Sendung und würden uns natürlich freuen, wenn wir da den ein oder anderen Feedback bekommen.
So sieht's aus. Ja, nochmal zu dieser Verkaufs- bzw. Versteigerungsaktion zurück. Da gab's, um es mal ganz gelinde zu sagen, nicht nur freundliche Reaktionen drauf. Ich habe so ein paar Sachen hier nochmal ausgegraben. Also dann war eben halt, gab's Vorschläge für T-Shirts nach dem Motto eben, wir Blogger sind nicht käuflich, man kann uns nur ersteigern oder sonst irgendwie. Es hat auf jeden Fall ein riesiges Echo auch in den normalen Medien so hervorgebracht. Wie war das damals?
Also ich fand's, ich wurde erschlagen. Also ich habe so viele Anfragen gekriegt, natürlich auch von der Presse. Das Telefon stand nicht still, ich hatte keinen Bock mehr, weil ich dachte, sag mal, stellen die immer nur die gleichen Fragen? Und das zweite war auch dann diese ganzen Vorwürfe aus dem Internet, weil ich dachte, hey, ich bin ein freier Mensch, was ist los mit euch? Das ist meine Entscheidung. Und wenn es euch nicht gefällt, gut, ja, go for it. Aber sich dann so reinzusteigen und zu sagen, hey, das ist total bescheuert, das geht nicht, moralisch, ethisch, verwerflich. Nee, also so weit geht meine Liebe zum Internet dann doch nicht, wenn man irgendeine digitale Seite, die aus Bits und Bytes besteht, dann halt eben los wird, wo viele Leute irgendwas sich da reingedacht haben. Ich weiß nicht was. Als hätte der Papst in Petersdom verkaufen wollen oder so. Also es war für mich dann irgendwo an einer bestimmten Grenze nicht mehr so richtig nachvollziehbar, was dieses ganze Gequatsche sollte eigentlich.
Mhm. Vor allem der Witz war ja eben auch, du hast dich ja nicht mitverkauft, sondern du hast eben die Adresse verkauft und du hast jetzt ein neues Blog und man muss eben dabei sagen, dass das alte ist ja immer noch unter der neuen Flagge mit neuen Inhalten immer noch in den Top Ten sozusagen drin. Jedenfalls war das vor ein paar Tagen, als ich da geguckt habe, war das noch so. Und du hast ein neues, schreibst jetzt bei robertbasic.de. Worüber da? Was ist der Unterschied zum alten Konzept?
Erstmal fing es, also ich habe es mal Januar 2009 verkauft, das alte Basic Thinking, und dann mit dem neuen super langsam angefangen. Das, ich nenne es ja Written in Basic, geschrieben in Basic. Ne? Ist ja fast schon ähnlich wie Basic Thinking, wenn man so will, von der Sinnhaftigkeit her. Und habe erst letzte Zeit wieder angefangen, ein bisschen mehr zu bloggen. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt vor ungefähr 2 Monaten habe ich dann relativ ruhig, gemächlich, meistens irgendwas Privates gebloggt. Und es war auch nicht so interessant für die meisten. War auch okay, war mein privates Wohnzimmer. Und jetzt erst letzte Zeit, ich weiß nicht, ich wollte so viele Sachen sagen und machen und tun über das Blog. Das heißt, der innere Druck wieder mal loszulegen stieg. Und ich beschäftige mich schon jetzt wieder eigentlich wie auf dem alten Blog mit irgendwelchen Internettrends, was es um Facebook gibt, was die Leute so tun draußen an verrückten Sachen und was man erwarten kann. Also das lässt mich nicht los, diese Begeisterung für diese gesellschaftlichen Veränderungen, die damit einhergehen. Und das versuche ich auf dem Blog zu besprechen.
Die Radio Wissen Online Talk. Bei uns zu Gast ist der Blogger Robert Basic, als erster aus einer Reihe eben von Bloggern, Bloggerinnen, Podcastern und Podcasterinnen, die wir in den nächsten Sendungen vorstellen wollen. Wir freuen uns da übrigens, wie vorhin schon Konstantin gesagt hat, über Anregungen, konkrete Vorschläge oder auch Bewerbungen von eben Bloggern und Podcastern. Wir sind zu erreichen per Mail an wissen@deradio.de oder per Twitter unter @deradiowissen. Und das gilt eben auch für Anmerkungen, Lob oder Kritik während der Sendung. Also wir haben da ein Auge drauf. Ja, als Blogger oder Bloggerin kennt man sich gut aus im Netz, nicht zwangsläufig, aber doch mit einer ziemlich großen Wahrscheinlichkeit. Und da haben wir uns vor der Sendung gedacht, fragen wir einfach unsere Gäste, so quasi als Internetpiloten für unsere Hörerinnen und Hörer und auch für uns selber, fragen wir unsere Gäste einfach nach ihren Lieblingsbookmarks. Und Robert Basic, dein erster Lieblingslink, den du uns verraten hast, ist www.google.de. Das ist natürlich jetzt ein absoluter Kracher.
Ja, Wahnsinn, das kennt ja wirklich keiner. Aber warum habe ich es gemacht? Ich fand es deswegen den Kracher immer noch bis heute, weil die Firma sowas Geniales macht, von in sich sich immer neu zu erfinden. Es geht ja nicht um Google-Suche nur, sondern um das drumherum, was sie an Google, es gibt ja Google Maps, ja, es gibt Google Mail, es gibt Google Docs, es gibt jetzt ein Google Handy, es gibt ein Google Betriebssystem. Und ich finde das erstaunlich, wie diese Firma sich immer wieder quasi neu erfindet, nicht nur da stehen bleibt, sondern immer weitermacht. Ja. Also es ist ja die bekannteste Firma weltweit geworden, in der kürzesten Zeit, hat einen super großen Marktwert. Und das, was die anbieten, zumindest das, was erfolgreich ist, ist meistens sehr genial und hat, was mir am meisten gefällt, ist nicht so in dieses dicke Geschenkpapier eingepackt, sondern die Funktionen, die ich brauche, sind da, sind knackig und schnell und fertig. Und sowas liebe ich ohne Ende. Ja.
Google und nicht Bing, wie ist es bei dir, Konstantin, zum Beispiel auch? Was nimmst du?
Ja, ich nutze natürlich auch Google, was heißt natürlich, aber da bin ich so mit groß geworden quasi. Was ich ganz interessant finde, am Donnerstag, da hatten wir einen Blog-Eintrag von Matthias Schwenk auf dem kater.infoblog und der hat sich just zu Wort gemeldet, was Google angeht. Ich zitiere da einfach mal seine Überschrift, die lautete nämlich, die Google-Suche ist tot, ganz sicher. Und er hat eben ja so ein bisschen aufgeführt, dass doch eigentlich Facebook als das neue große, was heißt das neue, das große, das größte soziale Netzwerk, als jetzt die Erweiterung kam, dass Facebook sich mit Open Graph auch für andere Seiten geöffnet hat und man die jetzt dort integrieren kann, dass das doch eigentlich die Suche der Zukunft sein wird. Eben Stichwort ist Social Search, dass die Suche dann eben nicht mehr so technisch wie bei Google über einen Algorithmus gelöst wird, sondern eher über die Nutzer. Vielleicht können wir über das Thema einfach mal reden, weil A, du Google angesprochen hast und B, gerade am Donnerstag dieser Blog-Eintrag veröffentlicht wird. Wie siehst du das? Glaubst du, dass die Suche, wenn wir uns mal auf die Suche beschränken, dass die so bleiben wird, wie sie ist, über einen Algorithmus, dass es technisch automatisch ausgewertet wird?
Also erstmal muss man davon ausgehen, dass Google ja nicht stehen bleibt. Das heißt, die beobachten die Entwicklung ja sehr genau. Diese Annahme, dass, ich meine, was wir hier hören heraus, ist ja nichts anderes, als was wir immer hören. Wenn irgendwas Neues kommt, was in Richtung Suche geht, heißt es, oh, the next Google Killer. Das ist natürlich Unsinn in dem Sinne, weil Google hat so einen Vorsprung in dem Bereich, was die Suchtechnologie angeht. Da steckt so viel Geld drin. Das kann Facebook zurzeit aufgrund der Größe der Firma, die wirklich minimal klein ist, aufgrund der Personalressourcen, gar nicht einholen. Was Facebook hier zurzeit macht, ist nichts anderes, als ein kleines Experiment zu starten. was jetzt nicht besonders erfolgreich ist, stell dir die Frage, welcher meiner Freunde hat sich letztens ein Auto gekauft von der Marke irgendwas? Das wirst du mit Facebook zurzeit so suchtechnologisch nicht beantworten können. Wir reden ja hier von einer sozialen Suche. Das war jetzt eine soziale Suchanfrage von meiner Stelle. Und das wirst du so nicht lösen können, weil Facebook A, diese Ressourcen nicht hat und B, in diese Richtung erstmal gar nicht denkt. Die haben ganz andere Probleme und ganz andere Ausrichtungen strategisch. Google definiert sich als Suchmaschine, sieht sich als Suchmaschine und wird dieses Geschäft weiter vorantreiben. Und hat ja erst jüngst, es hat ja keiner gemerkt anscheinend, eine Revolution losgelöst. Ich weiß nicht, warum so viele drüber gar nicht bloggen und schreiben. Diese Universal Search hat die ja eingebaut in die Suchergebnisse. Die zeigt ja schon an, wer deine Freunde zu einem bestimmten Thema etwas sagt. Das wird weiter ausgebaut. Das heißt, Facebook ist ja kein Konkurrent von Google. Facebook ist für jeden ein Konkurrent, der sich die Gedanken macht, was ist eine soziale Software? Was könnte ein Social Operating System sein? Was menschliches Verhaltensweisen im Netz digitalisiert? Das ist die Stärke von Facebook.
Ich sag mal, du hast jetzt schon mit Konstantin über Facebook geredet, haben jetzt sozusagen das Pferd von hinten aufgezogen, nämlich der zweite Link, noch ein Kracher von dir war Facebook. Dann reden wir doch mal über das Hauptgeschäft von Facebook. Eben, ihr beiden seid da drin.
Du nicht, Michael?
Ich nämlich nicht, ich gestehe das und ich stelle dann insofern mal die provokante Frage, ist denn eigentlich so der Mark Zuckerberg, ist das ein Genie oder ist das ein spätpubertär übergeschnappter, menschgewordener Albtraum der Datenschützer oder ein Terminator der Privatsphäre?
Also ein amerikanisches Gericht hat er gemeint, er wäre ein Dieb, weil er hat ja die Idee geklaut von irgendwelchen Studenten, wurde ja auch, glaube ich, verurteilt. Das ist erstmal das Erste, was, wenn man es moralisch aufziehen möchte. Als Genie sehe ich ihn überhaupt nicht. Er hatte einfach nur Glück, weil er den Studenten das richtige Tool in die Hand gegeben hat. Den amerikanischen College-Studenten darf man nicht vergessen, wo das ja herkommt, Facebook. Und die konnten ihre Bilder von ihren Partys hochladen. Und wer amerikanische Studenten kennt und wie Colleges da abgehen, der weiß, warum man sowas gebraucht hat. Er hat ein Riesenglück gehabt und das hat sich weiterentwickelt, weil alle Studenten waren drin und er hat es verstanden, rechtzeitig zu öffnen. Und hat damit den Konkurrenten damals MySpace dadurch platt gemacht, weil die technologisch als Produkt Menschen weiter vorangeschritten sind, gesagt haben, wir öffnen die Plattform und jeder Entwickler kann eigene kleine Mini-Programme drauf installieren, die die Nutzer dann entsprechend benutzen können, wie zum Beispiel, das kennt ja jeder, Farmville, Mafia Wars und so weiter. Das heißt, es ist kein Genie. Es war eine riesen Aneinanderreihung von bestimmten kleinen Ursachen, von bestimmten Ereignissen. Das kann man nicht als Genie bezeichnen. Das ist mir ein bisschen zu weit. Für mich ist Google und der Gedanke, wie die es aufgezogen haben, das ist genial. Mark Zuckerberg ist ganz gewiss kein genialer. Er war ein genialer Copy-and-Paste-Mensch und er war ein genialer Marketier, was das angeht. Er hat einen guten Riecher gehabt. Okay.
Aber ihr mag man das als genial bezeichnen. Ihr seid da beide vertreten. Wie kann man euch da finden? Unter normalen Namen oder unter einem Pseudonym? Oder?
Ja, wir haben ja diese Wichtig-Wichtig-URL, glaube ich. Diese Vanity-URL, oder? Das heißt unter unserem realen Namen, facebook.com. Wie geht das weiter? Robert Basig, glaube ich, oder sowas bei mir. Ich habe noch nicht mehr drauf geachtet.
Konstantin Zorawski, auch ganz profan bei mir, ja.
Wie buchstabiert man deinen Namen eigentlich?
Zuravski. Eigentlich, wie man spricht.
Okay. Okay. Ja, gut. Also da haben wir noch zwei Kanäle sozusagen für Rückmeldungen hier.
Es gibt ja auch, da kann ich auch kurz darauf hinweisen, eine D-Radio-Wissen-Gruppe auf Facebook, die nicht von uns, nicht von der D-Radio-Wissen-Redaktion gemacht wurde, sondern von irgendwelchen Hörern, was ich total super finde. Und auch dort, also wir verfolgen das hier, wenn ihr uns da Rückmeldung geben wollt, bitte gerne.
Konstantin, du bist hier im Studio nicht nur, um mir zur Seite zu stehen, sondern du hast auch eine ganz besondere Aufgabe. Du hast erstmal eine lange Woche hinter dir. Heute konntest du ein ganz klein Weilchen länger ausschlafen. Am Samstag immerhin, von Montags bis Freitags, hast du jetzt um 9 und um 13 Uhr die Webshow gemacht, den Blick ins Netz geworfen. Da ist als kleine Information an unsere Hörer Dienstbeginn um 6 Uhr. Was war denn das spannendste Thema in der Woche?
Also meiner Meinung nach gibt es es gibt mehrere spannende Themen, aber eines, was besonders heraussticht, und das ist die von Sascha Lobo beginnende Diskussion um Flatter, und die Diskussion hat sich dann weiterentwickelt. Da geht es dann um Content, Diebstahl, gibt es dieses Wort überhaupt, was ist geistiges Eigentum und so weiter. Die Diskussion ist nicht so ganz neu, aber ich finde, sie hat doch nochmal auch neue Argumente aufgeworfen oder sie einfach sehr schön zusammengefasst, wie ich es so eigentlich selten gelesen habe. Da können wir gleich noch drüber sprechen. Ansonsten gab es am vergangenen Sonntag den Volksentscheid in Bayern. Da gibt es ja jetzt ein Rauchverbot, was die Gastronomie betrifft. Und auch dort wurde viel drüber geschrieben in Blogs und bei Twitter und etc. Und da ging es dann auch um die Frage, ob denn Volksentscheide vielleicht generell ein gutes politisches Mittel für Deutschland wären. Da gibt es sehr interessante Meinungen. Und ein drittes Thema, was ich auch sehr interessant fand diese Woche, ist YouTube. Da gibt es zum einen die Entwicklung YouTube Leanback, also so eine Art, wenn man eintippt YouTube Leanback, youtube.com/leanback, kommt man auf eine Seite, wo man das Video direkt im Vollbildmodus sieht, mit der Maus nicht steuern kann, sondern mit den Pfeiltasten. Und es ist eine, wie ich finde, hervorragende technische Entwicklung, weil man dort Videos vorgeschlagen bekommt aufgrund seiner Interessen. Wenn man zum, man kann YouTube zum Beispiel mit Facebook verlinken und wenn man dort Videos empfohlen bekommt, dann werden die bei YouTube Leanback eingebunden und immer weiter automatisch abgespielt. Also es ist so eine Art Fernsehprogramm, was nie aufhört, was aber doch irgendwo mehr auf deinen persönlichen Interessen beruht. Können wir vielleicht auch noch drüber reden. Ansonsten gab es noch gestern die Meldung, YouTube jetzt mit einer 4000er Auflösung. Da haben wir eben schon mal zusammengeschaut. Und Robert, du warst da auch ganz begeistert von.
Nur nicht von eurer Grafikkarte.
Ja, das sah ganz gut aus sozusagen auf dem Bildschirm vorhin. Ja, aber sprechen wir doch ruhig mal über das erste Thema, was du gesagt hast, weil das ja auch ein Bereich ist, der ist nicht ganz neu, aber der ist auf jeden Fall auch ein Bereich, der eigentlich nicht nur für Netzfreaks jetzt interessant ist, weil im Grunde genommen für Musik interessiert sich quasi jeder. Und im Grunde genommen für die Diskussion, klauen oder nicht klauen oder kaufen oder wie kann das funktionieren, ich denke auch fast jeder. Kannst du nochmal beschreiben, was eigentlich, wie die Argumentation ist, auch wenn sie nicht ganz neu ist?
Ja, also ich fange mal an mit dem Satz von Sascha Lobo, den er eigentlich ja nur so ein bisschen nebenbei geschrieben hat, der zu dieser Diskussion dann aber geführt hat. Ich zitiere den mal, der lautet: Flatter erscheint mir unter anderem als Feigenblättchen eines Menschen, dem seine Rolle der Content-Diebstahl-Beihilfe etwas unangenehm worden ist. Und dann kam eben die Replik von Marcel Weiß auf Neunetz mit der Überschrift: Sascha Lobo glaubt, dass man immaterielle Güter stehlen kann. Robert Basic, kann man immaterielle Güter stehlen? Oder anders gefragt, gibt es das Wort Content-Diebstahl?
Also die Rechtstheoretiker sagen natürlich nicht, weil ein immaterielles Gut nur kopiert wird und also im Computer, ins RAM, auf die Festplatte, über die Leitung und so weiter. Das heißt, es wird nicht weggenommen, wie ein Auto von A nach B, in welche Himmelsrichtung auch immer. Und insofern ist es erstmal per Definition laut Rechtstheoretikern kein Diebstahl. Das ist ja das Fantastische an dieser ganzen Sache. Aber es ist schon sehr abstrus, ja, wenn man sich das mal vorstellt.
Hm. Glaubst du denn, dass es in Zukunft so sein wird, dass jemand, der ein Kulturgut schafft, in welcher Form auch immer, Musik, Film, einen journalistischen Text, einen Blogeintrag, wie auch immer, dass er dafür bezahlt werden kann? Oder hat sich dieses System bald überholt?
Also der David Bowie sprach ja mal vor Jahren über, wenn Güter zu einer Commodity werden, das heißt zu einer Selbstverständlichkeit werden, dass sie einfach da sind. Im Gegensatz zu einer Gitarre oder zu einer Papierzeitung. Wir haben ja hier ähnliche Probleme wie in der Zeitungslandschaft übrigens genauso, was sich hier so beobachten lässt. Selbstverständlich ist das für den Menschen nicht so greifbar, was er sich da zieht als Datei, und es scheint ihm nicht so wertig, das Ganze zu sein. Das heißt, das Bewusstsein für dieses Kulturgut muss eigentlich erstmal wirklich geschaffen werden. Das heißt, das, was ich höre, nur das Problem ist, dass das Bewusstsein millionenfach multipliziert wird zurzeit, weil ich habe ja nicht mehr 100 CDs im Plattenladen. Das heißt, ich habe ein wertiges Gefühl, wenn ich reingehe, wieder Bewusstsein. Sondern ich habe irgendwie auf irgendeiner Sharing-Plattform oder iTunes von mir aus halt eben von dieser berühmten Firma mit dem Apfellogo 50 Millionen Lieder. Das heißt, wo ist hier noch die Wertigkeit gegeben? Und natürlich ist das die Grenze zwischen, wenn ich etwas illegal kopiere oder, ich sage jetzt bewusst kopiere, oder halt eben legal kopiere. Wo ist der Unterschied? Es ist ja nur ein Klick. Was ist denn an einem Klick bitteschön wert? Und das ist ein Riesenproblem, und damit beschäftigen sich ja auch Rechtstheoretiker, und unsere Grundgesetzväter haben ja damals bei der Erstellung des Gesetzes sogenannte Gleichgewichtssysteme geschaffen. Wenn du sagst, was ist frei, was ist nicht frei, ist das eine Gleichgewichtsentscheidung. Und hier müssen wir halt eben ausgehen von wenn wir jetzt nehmen Diebstahl, dann muss das neu definiert werden, was immaterielle Güter angeht, was diese Kopieren angeht. Und hier sind neue Gleichgewichte geschaffen worden aufgrund der Technik. Ja, das muss ich wirklich mal, also es ist eine relative Gleichgewichte. Was bestrafe ich nicht? Welches Gesetz widerspricht dem anderen Gesetz? Das ist immer eine Abwägung gewesen von wahnsinnig vielen, vielen Jahren, Jahrhunderten Überlegungen, auch von Rechtsmenschen. Also das muss korrigiert werden, in der Tat.
Marcel Weiß, der hat auf seinem Blog einen Satz geschrieben, den ich sehr interessant finde, der da lautet: Die gedankliche Auftrennung von Erzeugung und Distribution ist essentiell für diese Thematik. Also was er wohl meint ist, die Musik an sich hat einen Wert und sie kann auch verkauft und bezahlt werden. Allerdings die Musikverbreitung und nichts anderes, sagt er, ist die Aufgabe der Musikindustrie zurzeit. Sie verkauft in dem Sinne keine Musik, sondern sie verkauft CDs oder sie organisiert den digitalen Verkauf per Amazon. Wie könnte denn, wenn du jetzt einfach mal so ein bisschen in die Zukunft blickst, ein realistisches Szenario aussehen, das zwar für ein Kulturgut immer noch Geld bezahlt wird, aber dass eben die normalen Distributionswege, wie wir sie haben, mit Urheberrecht etc., dass es die nicht mehr gibt oder dass die anders aussehen.
Das eine ist, das sind ja, wie du selber siehst, es sind verschiedene Stellen, muss man neu angehen. Eines der zentralsten Stellen ist definitiv das Payment-System, also das Bezahlsystem. Ja. Nehmen wir mal an, es würde Facebook gelingen, zu einem Adressbuch, Mensch, Vernetzungsmaschine zu werden, die alle Menschen weltweit im Internet verbindet. Das sind momentan, ich glaube, jetzt langsam geht das auf die 2-Milliarden-Grenze zu. Im stationären Internet, im mobilen sind wir schon weiter. Und man stelle sich vor, Facebook hätte tatsächlich demnächst diese Credits eingeführt, die dann irgendwann Standardwährung wären im Internet. Und es wäre ein leichtes, wenn ich dann höre, Konstantin hört gerade, ich sage jetzt mal das böse Wort, aber ich höre gerne aber. Ich hoffe, du auch.
Ich bin vielleicht ein bisschen zu jung dafür. Okay. Aber ich finde sie nicht schlecht.
Gut, super. Und du sagst, ich finde sie nicht schlecht. Ich entdecke da etwas. Und das ist über diese soziale Mechanik in Facebook. Ich kann es im Handumdrehen einfach so kaufen. Also wenn man diese Distribution, diese Empfehlungsmaschinerie und das Einkaufen so einfach wie nur möglich gestaltet, dann haben selbstverständlich natürlich Musikstücke eine sehr gute Zukunft, eine grandiose Zukunft. Und momentan sind wir in dieser Übergangszeit gesetzlich, technisch, an vielen Ecken, Enden. Zugänglichkeit zur Musik ist nach wie vor extrem schwer. Und wenn man diese Problemzonen löst, und man muss das nicht immer nur mit Gesetzen lösen, ist es völliger Quatsch. Erstmal ein bisschen noch laufen lassen. Lass die Musikindustrie schreien, lass die File-Sharer schreien. Das wird sich von selbst regeln. Die Strukturen werden zurzeit geschaffen über das Netz. Und dann wird es Antwort geben, wie Musik in Zukunft aussieht. Ich glaube, wir wollen Musik, wir hören Musik ohne Ende und es wird nie aufhören. Deswegen entsprechend werden Musiker auch in Zukunft, ich glaube, mehr denn jemals Geld verdienen, als sie heute sich zu träumen wagen.
Ist denn Flatter für Blogbeiträge, man kann es ja auch für andere Dinge einrichten, ist das denn vielleicht schon ein ganz guter Weg, wie du sagst, dass man eben so ein Bezahlsystem hat, ein sehr einfaches, man drückt auf den Knopf und gibt dem Autor freiwillig Geld?
Es ist noch zu, gegenüber dem klassischen Geld, es ist noch zu, wie sagt man das, intransparent. Also es scheint nicht dem Leser klar, was macht denn dieser Button, wenn ich drauf drücke, ist das jetzt irgendwo eine Abo-Falle? Also hier ist noch wahnsinnig wenig Aufklärungsarbeit geleistet worden. Für uns Freaks im Netz, die Flatter vielleicht jetzt schon kennen, wir vertrauen dem, der es gegründet hat. Wie schon Sascha Lobo meinte, er wäre ja einer von denen, die in Feigenblättchen sich da vorgestellt haben, was ich für eine unsinnige Aussage halte, sorry. Aber wir kennen es, aber 99,9% wissen nicht, was Flatter ist und das Misstrauen wird wahrscheinlich auch immens groß sein, gerade dann, wenn es ums Geld geht und aufklick Geld her. Sorry, also das ist eine Riesenaufgabe für Flatter und für alle anderen auch, die da etwas in diese Richtung einführen wollen.
Wenn ich da mal intervenieren darf sozusagen, du hast es ja gerade selbst vorgeschlagen, Facebook zum Beispiel, also ich so als Facebook-Kritiker, ich würde natürlich auch, mir graut es davor oder mir würde es davor grauen, das als universale Bezahlmaschine zu haben. Das heißt also, die technische Lösung, wie ich bezahlen kann, wie ich Mikrobeträge bezahlen kann oder auch Mini-Beträge bezahlen kann und das vielleicht auch unter Einbehaltung meiner Privatsphäre oder des Datenschutzes, das ist natürlich immer noch nicht ganz geklärt. Also ich sehe auch das als zukünftige Möglichkeit, würde ich das unterstreichen, aber von mir aus geht es bitte nicht über Facebook. Ja, ich denke mal, dieses Thema, die Diskussion, also digitale Vervielfältigung, Wertigkeit von digitalem Content, das ist eine alte Diskussion, seit es das Netz gibt sozusagen. Wir kommen da auch hinterher nochmal in einer anderen Facette darauf zurück und wir machen aber zwischendurch nochmal wieder einen kleinen Bookmark als Break hier bei die Radio Wissen Online Talk. Eben die Lieblingsbookmarks unseres heutigen Gastes Robert Basic, die sind auch auf unserer Website nachzulesen. Und jetzt kommt der nächste Kracher, www.twitter.com.
Oh, Wahnsinn. Kennt auch keiner von den Twitter-Zuhörern bestimmt keiner.
Ja.
Ja. Wollen wir einen bestimmten Aspekt oder
willst du was? Ihr twittert beide. Das ist sozusagen, da habe ich auch schon zur Kenntnis genommen. Erzählt doch mal, wie viele Follower ihr habt oder warum ihr twittert, wo, also mit welchem Gerät zum Beispiel ihr twittert, bei welcher Gelegenheit und was ihr denn so davor von euch gebt.
Soll ich anfangen?
Ja, mach doch mal. Ja.
Ich bin bei Twitter und ich habe auch schon getwittert, allerdings sehr selten, muss ich zu meiner Schande gestehen. Was mich verwundert ist, ich bekomme doch immer wieder neue Follower, also bestimmt so 3-4 die Woche. Das ist jetzt eine sehr geringe Zahl im Vergleich zu deinen Followern, Robert. Aber ich habe auch manchmal 3-4 Wochen, da bin ich nicht ein Tweet losgeworden und ich habe trotzdem neue Follower bekommen. Und diese Diskrepanz, die hat mich doch schon leicht gewundert, aber auch erfreut. Vielleicht hast du eine Erklärung dafür.
Also das, ja, also wenn man nicht twittert, habe ich auch schon festgestellt, man kriegt immer neue Follower dazu. Wenn man anfängt zu twittern, werden es weniger. Hm. Liegt aber einfach an dem Vernetzungssystem, muss man sich überlegen. Ich folge dir, du folgst jemand und so weiter. Und jetzt kommt irgendjemand Neues hinzu und da guckt sich halt jemand raus und fängt irgendwo an und sagt, okay, wer folgt dem jetzt nun wiederum, den ich mir ausgeguckt habe? Und so kommt das zustande, dass wenn du gar nichts tust, trotzdem dir gefolgt wird. Ja, das ist das Vernetzungssystem von Twitter. Das ist jetzt nicht so schwer zu erklären.
Vielleicht eine ganz profane Frage, wie häufig bist du bei Twitter unterwegs oder anders gefragt, wie viel Zeit nimmt es in Anspruch?
Also die Twitterei nimmt eigentlich relativ wenig Zeit in Anspruch. Ich gehe rauf, also ich das war ja die Frage von Michael, ich gehe drauf auf Twitter und gucke mir die Startseite an, scroll ein bisschen runter und das war's. Also ich gucke mir nicht die Archive an, ich gucke mir Replies an, also Menschen, die mir geantwortet haben. Zu der Anzahl der Follower sage ich gar nichts. Ich habe nur leider dummerweise vorgestern festgestellt, ich habe 15.000 Tweets schon geschrieben. Ich habe mir das ausgerechnet, bin der Zahlenfuzzi. Das sind 1,8 Millionen Zeichenanschläge, also schon eine recht stolze Summe. Immer dann, wenn Leute kritisieren, was kann man denn von Müll nur in Twitter schreiben, dann fiel mir diese 1,8 Millionen Zeichenanschläge gerade ein. Ganz interessant. Und ich verwende es, was zur Frage Zeitdauer angeht, vielleicht, sagen wir mal, summa summarum, weil ich sehr schnell verwende, eine halbe Stunde, Stunde. Zur Bundespräsidentenwahl habe ich dann live getwittert. Das war dann schon den ganzen Tag Präsenz in Twitter, Reaktionen anschauen, aus dem Fernsehen, aus dem Radio auch sogar, hola. Und also es hat einen Riesenspaß gemacht, aber normalerweise halbe Stunde max netto Tag und das war's.
Wir sprechen ja so viel über Geld irgendwie.
Twitter. Geld.
Ja, schon wieder Geld, ja. Wir kommen immer noch zurück. Ich weiß nicht,
habt ihr irgendwie knappe Kassen am Radio?
Ich weiß gar nicht, wie wir darauf kommen.
Wie finanziert ihr euch eigentlich?
Ja, wir sind öffentlich-rechtlich, wir kriegen natürlich Rundfunkgebühren.
Ich bezahle euch.
Ja, natürlich, aber dafür kriegst du ja auch was geboten hier.
Das wieso ist ja kein Kaffee hier?
Ja, das ist heute am Samstag ist ein bisschen schlechterer Service als sonst vielleicht.
Sorry, aber ich wollte dich ja nicht aus dem Konzept bringen.
Nee, das würde ja auch gerne einen haben, aber da haben wir auch irgendwie nicht rechtzeitig dran gedacht. Geld, nochmal Twitter, die verdienen immer noch nichts. Das heißt, die wollen mal irgendwann was verdienen. Was gibt's denn da für eine Idee dafür?
Gott, wenn ich mir diese Fragen, wie verdient man damit Geld? Hey, cool, dann ja, hier wahrscheinlich schon.
Expert einfach jetzt.
Genau, ich war jetzt Bill Gates und Larry Ellison zusammen. Nein, wie verdienen die Geld? Die haben die Antwort ja schon gegeben. A, das Ding ist bedeutend. Da immer da, wo viele Menschen sind, ergibt sich automatisch eine Finanzierungsmöglichkeit. Das ist überhaupt keine Frage. Die Amerikaner sind halt eben im Marketing nur, das darf man nicht vergessen. Ich will diese Geldfrage nicht zum Vordergrund stellen. Die sind genial im Marketing. Sie sagen, lass das Ding so wachsen, wie es nur geht. Und haben das Glück, dass es eine Finanzierungsszenerie in Amerika gibt, die denen Geld reinpumpt, was wir in Deutschland so nicht haben. Nur mal so, dass man diesen, ich will nicht auf Deutschland meckern, sondern diesen krassen Vergleich mal zeigen, wie wichtig das ist. Und erst dann stellt sich irgendwann die Frage, wenn wir 60, 70, 80, 90, 100 Millionen Menschen haben, okay, jetzt haben wir ein Luxusproblem, wie verdienen wir Geld? Okay, wir lassen Unternehmen jetzt zum Beispiel spezielle Accounts, wie sagt man das, Zugänge einrichten. Wir tun bestimmte Sachen speziell anzeigen in dieser sogenannten Zeitleiste, in der Timeline. Und das ist ja unendlich viele Möglichkeiten für die, ob die nun Werbung einblenden, ob die bezahlte Accounts einblenden, ob die Abfragen, die man automatisiert über das System einsteuern kann, ob man die bezahlen lässt. Also das hört nicht auf. Ja, also ich bin mir ganz sicher, die werden sicherlich nicht arm werden und die werden nicht pleite gehen. Die sehen ja schon zu weit dafür. Mhm.
Wir haben noch einen Bookmark, der ist jetzt nicht mehr in den Top 3 drin. www.doodle.com. Was ist das?
Willst du wissen, wie die Geld verdienen oder willst du wissen, was das ist?
Nee, erzähl mal, was das ist. Ich habe das sogar schon mal gesehen, okay. Muss ich sagen, aber ich glaube, das ist vielleicht nicht jetzt so bekannt.
Genau, Doodle wird geschrieben doodle.com oder ch, ist ein Schweizer Unternehmen. Super fantastische Idee, wenn man sich treffen will gemeinsam, muss man eine gemeinsame Uhrzeit und Datum vereinbaren, wenn man verschiedene Tage hat. Das wird ein bisschen schwierig mit 10 Leuten. Also was macht man? Man hat ein super einfaches Tool entwickelt, ohne Anmeldung trägt man den Termin ein, die verschiedenen Tage, die verschiedenen Uhrzeiten. Man hat bekommt einen Link, den kann man herumschicken über Twitter, Facebook, Mail, wie auch immer. Die Leute folgen diesem Link, tragen ihren Namen ein, sagen zu welchen Tagen, Uhrzeiten sie können. Das war's. Das Ding ist so super einfach und gerade weil es so einfach ist, wird es immer beliebter.
Mhm. Ich finde das Ding Konstantin auch genial. Schon mal benutzt?
Ja, ich benutze es auch öfter und ich muss sagen, generell, das ist so ein Teil von mehreren Systemen, die es im Internet gibt und ich finde, das Internet ist generell super gut dazu geeignet, eigentlich Dinge zu organisieren, an denen viele Menschen beteiligt sind, was sich ja irgendwie von alleine erklärt. Jetzt habe ich nur manchmal das Problem, wenn ich dann sowas starte und irgendwie sowas versuche zu organisieren, dass es immer ein paar Menschen gibt, die da nicht mit umgehen können oder die da keine Lust drauf haben oder die der Meinung sind, ja, lass es doch irgendwie per Telefon regeln und so weiter. Und dann, wenn du dann das so ein bisschen angeleiert hast und der Administrator bist, dann musst du unglaublich viel Aufwand investieren, um die Leute, die da nicht so mitziehen, zu motivieren und denen das zu erklären. Robert, vielleicht hast du die Erfahrung auch gemacht, dass finde ich immer unglaublich anstrengend und ich würde mir dann wünschen, dass die Leute sagen, ja, das ist eine gute Idee und wenn sie es machen würden, dann wäre es auch einfach unglaublich viel einfacher.
Nee, das ist richtig, meine. Aber die Frage, die du stellst, ist das tatsächlich, also ich möchte es gerne auf eine höhere Ebene stellen, die Frage. Was du stellst, ist die Frage der Bequemlichkeit, ob Maschinen immer noch relativ kompliziert zu bedienen sind, ob es nicht viel zu viele Sachen gibt, die es sehr kompliziert machen. Ich muss wissen, welche Webseite ich aufrufe. Ich muss wissen, welche Funktion die hat, wo steht welcher Button. Das kostet ja immer jederzeit ohne Ende Kraft und Zeit. Und wir haben im Durchschnitt, glaube ich, nutzen wir circa 100 Minuten im Schnitt Online-Zeit. Ich glaube, täglich oder wöchentlich, täglich war das, Entschuldigung. Und das heißt, die Zeit ist schon sehr beschränkt. Das heißt, ich bin schon angenervt, wenn es nicht richtig funktioniert. Und wie soll ich denn alles wissen, was du gerade gesagt hast? Und deswegen läuft es jetzt immer stärker darauf hinaus, dass die Maschinen zu uns kommen. Das ist ja die langjährige Theorie. Wir sehen diese Entwicklung. Es werden kleinere Computer. Was sehen wir heute? Auch wieder diese Apfelfirma mit diesem neuen Handy. Ich mag das Handy. Habt ihr das Handy von denen?
Das ist ganz die neueste Version noch nicht, ja. Aber eine ältere. Und ich überlege auch, das mir das neuere anzuschaffen.
Richtig. Ja.
Und
das ist nichts anderes als ein Computer zu uns, der es noch ein bisschen leichter macht, an Informationen ranzukommen. Was ist das? Das ist eine Verlängerung unserer Fähigkeiten, eine Erweiterung unserer Fähigkeiten. Und natürlich ist der nächste Schritt, auch wenn er sich schrecklich für viele anhört, dass wir diese Maschinerie in uns drin haben und es dieser Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine viel leichter wird. Und damit nämlich genau diese Frage sein, wie ich lade meine Freunde über Doodle ein, bei weitem nicht mehr so kompliziert sein, sondern ich sage einfach, ich möchte gerne meine Freunde einladen und das war's. Der Rest erfolgt eigentlich automatisiert.
An dieser Stelle nochmal der Hinweis, wer sich hier beteiligen möchte, sehr gerne Twitter @deradiowissen.de oder per Mail wissen@deradio.de. Lalibella übrigens hat getwittert, höre auch gerne aber.
Yeah, ja, ich folge dir. Die erste Zustimmung. Wunderbar. Robert Basic, du hast eben früher unter basicthinking.de geschrieben, jetzt bei robertbasic.de. Was ist denn dein gelungenster oder bedeutendster oder der dir am meisten am Herzen liegende Text?
Das war jetzt meine Vorlage.
Das ist die Vorlage, wir haben was vorbereitet.
Ausgedruckt, ich darf es ja gar nicht laut sagen, ausgedruckt.
Verräter.
Ich muss das Papier ein bisschen weiter von mir halten, aufgrund meines Alters ist das nicht mehr so einfach. Ja, was hatte ich geschrieben? Ich sag's mal ganz kurz vorher, es ging um meine Kinder. Und ich habe mir gesagt, schreib doch deinen Kindern so eine Art Erinnerung, wenn die mal eines Tages meinen Blog durchgehen sollten. Sie sind ja noch relativ jung. Und vielleicht stoßen sie drauf zufällig. Ich habe es ihnen nie gesagt, dass ich das geschrieben hatte. Und zwar, warum die auf dieser Welt sind, also wie es dazu kam. Das ist so die Vorgeschichte und deswegen auch die Überschrift, warum ihr auch da seid. Ich versuche es mal flüssig zu lesen, ich bin jetzt kein Radiospeaker. Eines Tages werde ich mich möglicherweise nicht mehr daran erinnern oder es vergessen, euch diesen Teil eures Warums zu erzählen. So werdet ihr möglicherweise dieses hier finden, was für euch ist. Dieses hier heißt dieser Blogartikel. Warum ihr da seid? Das hat wohl viele Gründe. Einer lag sicherlich daran, dass Mama und ich euch wollten. Was uns zu Beginn nicht klar war. Da gab es euch noch nicht. Erstmal nur uns beide. Und es gab einen Zeitpunkt, da hatten wir uns getrennt. Doch Mami hatte gekämpft und mir unter anderem auf einem Blatt Papier den Liedtext von Since I Lost You von der Musikgruppe Genesis zukommen lassen. Eine Strophe hatte es mir dabei besonders angetan und sogar gab es sich, dass wir auch deswegen wieder zusammenkamen. Ja, das Lied ist euer Lied. Ohne das gäbe es euch vielleicht nicht. Wer weiß. Aber es wäre auf jeden Fall so oder so die beste Entscheidung meines Lebens, Mamas Hand wieder in meine zu legen. Und damit war der Weg für euch beide vorgezeichnet. Ich liebe euch. Ich muss dazu sagen, das ist jetzt mittlerweile meine Ex-Frau.
Ja, aber auf jeden Fall der Text natürlich jetzt ausgesprochen subjektiv. Man kann auch einfach sagen, dass... kann man auch persönlich sagen, das kann man auch als digitale sozusagen Fundstelle dann einfach für alle Zeiten stehen lassen. Ja. So ist es. Nehmen wir mal an, dass es für alle Zeiten stehen bleibt. Und
wie alt sind deine Kinder?
Sie werden jetzt im Sommer 8 und 13, also bald.
Und hören die dazu?
Ich glaube nicht, die dürften heute jetzt wahrscheinlich draußen spielen.
Okay. Heute ist Samstag, sonst hätte sich die Frage, finden Sie es oder wann finden Sie es, natürlich jetzt erledigt.
Also ich würde es gerne im Zufall überlassen. Ich habe es nie gesagt.
Schöne Idee.
Müssen wir irgendwann danach nach dir googeln oder die werden ja wohl hoffentlich mal das Blog mal durchstöbern. Ja, das war jetzt sozusagen ein persönlicher, ein Text, der dir gefallen hat oder der eine große Bedeutung für dich hat. Dann mal anders herum gefragt, was war denn so der kontroverseste oder missverstandenste oder vielleicht auch missratenste Text, den du geschrieben hast?
Also da gab es eigentlich normalerweise sehr viel, das hat ja auch Basic Thinking ausgemacht, weil ich immer sehr emotional geschrieben habe und immer ist interessant, ich versuche es immer von einer Seite zu sehen, akademisch, was meistens gar nicht meine Meinung ist, und so ergaben sich viele Missverständnisse, da haben wir uns ja auch vorher unterhalten, muss man dazu sagen, wir hatten da, wie hieß nochmal dieser Mensch, dieser Journalist, der verhaftet worden ist?
Burks war das Blog.
Wie ist das?
Das war Burgs, das Blog. Burgs,
ganz genau. Mhm. Danke, weil ich kann mich wirklich nicht mehr dran erinnern, so genau. Und zwar hatte ich da irgendwas gelesen, ein Journalist, wer verhaftet, dieser eben Herr Burgs, weil wegen Verbreitung von Sprengstoffinformationen, was weiß ich, was es da für ein Gesetz gibt, und die Staatsanwaltschaft hätte seine Computer beschlagnahmt und damit wäre er völlig arbeitsunfähig geworden. Und die Leute haben natürlich dann geflennt und geheult und wie kann man nur und bla bla bla. Also ich sage es jetzt ganz bewusst in diesem Ton. Und so habe ich es dann auch geschrieben, ja, nach dem Motto, was wollt ihr? Das Recht ist das Recht, wenn es einen Verdacht gibt und es wird entkräftet, dann ist es A, das eine, und B, natürlich traurig, dass er seinen Computer nicht mehr hat. Aber es gibt immer Gott sei Dank ein Rechtssystem. Gäbe es keins, wäre es vielleicht dann ganz anders. Also mal so eine Diskussion angefangen. Und das hat sich natürlich dann super zu einer Explosion entwickelt, weil ich habe versucht, mich in diesem Rahmen dann auch irgendwie dann weiter zu äußern. Weil ich habe gehofft, man kann vielleicht daraus eine Grundgesetzdiskussion, eine Diskussion über Relativitäten und sowas gründen. Aber es hat sich dann verselbstständigt aufgrund der Aggression und durch die Filterung. Das ist auch immer super spannend. Und hat es auch nicht mehr Kontrolle. Und das war natürlich sehr geil. Ein Wort hat das andere ergeben. Und so ist es dann explodiert. Und am Ende habe ich zwar versucht zu schreiben, Leute, es war tatsächlich einfach nur so eine Art, wie soll man sagen, Test. Das hört sich dann immer so geplant an. Ja. So, und ich wollte mal sehen, wenn man so diskutiert, geht das auch so über Politisches, weil es ist ein politisches Thema. Und ja gut, selbst das haben sie nicht mehr geglaubt, weil irgendwann hat, ja, der ist ein Idiot und das hat er sowieso nicht, sondern er hat so gemeint, wie er es geschrieben hat und so weiter. Ne? Das heißt, die Leute nehmen dich wirklich beim Wort. Und wenn das dann Gruppierungen gibt von Menschen, die dann etwas gelesen haben, was sie meinen, dass es so ist, wie du es gemeint hast, dann kommst du da gar nicht mehr raus. Also es ist unglaublich. Es ist halt dieser Speed im Internet, der ist wirklich faszinierend und also er macht Spaß. Also ich bin deswegen jetzt nicht gefrustet oder sonst irgendwas. Sondern damit muss man halt auch immer rechnen.
Ja. Das wäre jetzt so die nächste Frage gewesen, weil im Grunde genommen, da gab es da relativ drastische Reaktionen. Also nicht nur eben auf deinem Blog als Eintrag, sondern auch in vielen anderen Blogs und gab es YouTube-Filmchen, die da gemacht worden sind, satirische, und du hast gerade schon gesagt, trifft oder verletzt sich so eine öffentliche Reaktion, die dann auch vielleicht manchmal unter der Gürtellinie ist, oder ist das eben eine notwendige Kehrseite so dieser Popularität und auch der im Vergleich zu herkömmlichen Medien direkteren und subjektiveren Sprechweise in so einem Blog?
Also es kommt darauf an, wer es sagt, wie er es sagt, ob er es wirklich sachlich, fachlich, persönlich, treffend ausdrückt oder nicht. Also ich mache mir gerne Gedanken, wenn ich das Gefühl habe, das trifft mich jetzt ganz gut, dann kann es auch verletzend sein, aber ist okay. Das klärt ja auch mal ein bisschen den Kopf, ist so ein Reality-Check. Die meisten, die dann so unter die Gürtellinie einfach nur sehr hohl diskutieren, die halt kaum Argumente aufnehmen oder halt eben nur eine Seite sehen, die Person sehen, ich finde es halt immer ziemlich bizarr, über Personen im Netz zu sprechen, die man gar nicht kennt. Also ich habe dafür wenig Verständnis. Ich habe 15.000 Artikel geblockt und ich glaube ein, zwei Mal bin ich so ausgerutscht, habe was über die Person gesagt. Ansonsten vermeide ich das. Also es ist mir relativ fremd. Ich versuche es lieber über die Sachargumente, emotional, aber über Sachargumente. Und habe auch wenig Bezug zu diesen Personen, die ich nicht kenne. Das heißt, wenn da einer grölt und schreit, das ist so und so, der ist so und so, bis zu bizarrsten Beleidigungen, ist mir das eigentlich relativ wurscht. Und das macht halt nur eine Ausnahme dann, wenn ich die Person kenne, wo ich dann sage, okay, aber das kann man auf dem Mailweg oder Telefon dann auch gut klären. Und interessanterweise melden sich auch viele danach und sagen, hey Rob, ich habe so gar nicht gemeint, ich bin die Realität ganz anders. Das ist auch immer total süß und ja, ist halt so.
Ja, aber du bist sogar erreichbar mit klar Anschrift und Telefon. Das ist natürlich, sage ich mal, auch mutig, aber ist auch teilweise schon gesetzlich wieder gefordert. Auf jeden Fall, da kommen Reaktionen, die teilweise hart sind. Es ist aber wieder mal Zeit für einen Lieblingsbookmark von dir, jetzt der letzte. Und der ist nun wirklich für mich ganz neu. Ich sage das mal hier, http nordkorea-info in einem Wort durchgeschrieben, .wordpress.com. Das kannte ich bislang nicht. Was ist das?
Ja, ich sage es gerne nochmal an. Nordkorea-info zusammen .wordpress.com ist über eine Facebook-Seite, die wir vor kurzem für neue Blogger eingerichtet hatten, vorgestellt worden von dem Blogger selber. Und er schreibt dort, also auf deutscher Sprache, über Nordkorea, und zwar unter der Maßgabe, dass er sagt, die Medien tun viel zu wenig über Nordkorea berichten, wenn, dann hören wir irgendwie nur schreckliche Dinge von Nordkorea. Kann das überhaupt so sein? Ist das die Realität? Und er versucht aus verschiedensten Medien, Informationsquellen, ein soweit es geht kompletteres Bild von Nordkorea zu berichten, und das finde ich absolut genial.
Ich habe am Anfang habe ich erst einen Schreck gekriegt, als du das angesprochen hattest, weil ich hatte letztens mal so eine Seite vorgestellt, die www.kdvr.de, die wird vom Freundeskreis der Juche-Ideologie in der Kommunistischen Partei Deutschlands betrieben. Aber praktisch mit dieser Sichtweise, damit hat der Autor jetzt hier wohl nichts zu tun. Der schreibt ja, er sei 27 Jahre alt, vielleicht ist es mittlerweile, ist er vielleicht ein Jahr weiter, weiß ich nicht ganz genau, und auf Jobsuche. Und er hat sich mit dem Thema Nordkorea im Rahmen seiner Abschlussarbeit beschäftigt, will auf dem Wege up-to-date bleiben. Wenn er dann einen Job hat, hat er vielleicht keine Zeit mehr für das Blog. Das ist jetzt so eine Frage im Grunde genommen, die auch an deinen Zeitumfang jetzt gerichtet ist. Was meinst du?
Das ist das allgemeine Problem. Ne? Wenn du intensiv ein Thema recherchierst, gerade bei solchen Sachen, kannst du dir die Zeit lassen. Es läuft ja nichts weg. Du musst ja keine Nachrichten reporten, sondern du kannst ja in aller Ruhe Informationen zusammenfassen. Ob das nun alle 4 Wochen ein großer Beitrag, ein kleiner Beitrag, das spielt keine Rolle. Auch wenn du arbeitest, du hast ein Hobby. Ja, und ein Hobby hat jeder von uns. Und das macht man nach der Arbeit, wenn man denn eine hat. Und wie gesagt, das sehe ich nicht als Problem. Ja. Also es geht hier nicht um einen Top-Blogger, der 100.000 Beiträge im Monat schreiben muss, um sein Geld zu verdienen, sondern es geht hier um einen, also ich sehe das so, der begeistert ist von diesem Thema, der sich dafür interessiert. Und wenn er das zum Hobby später macht, wenn er den Job hat. Ich hoffe es, weil ich finde so ein Blog beispielswürdig für wahnsinnig viele andere Themen, die Menschen im Kopf haben, wissen, und die sollten das vielleicht auf ihr Blog, auf dem Forum, in Facebook auch mal ausbreiten. Wissensteilung und Information dazu ist unglaublich wichtig, gerade da, wo die Presse mittlerweile immer schwächer informieren kann heutzutage.
Vielleicht können wir an dieser Stelle nochmal generell die Frage an dich stellen. Was sind deine Erfahrungen bezüglich Bloggen auf der einen Seite und Jobangebote bekommen auf der anderen Seite? Hast du da Erfahrung bekommen, dass man dir wegen deiner Online-Aktivität gesagt hat, ja, wir könnten dich gebrauchen?
Also bei mir war es ja keine Frage, weil ich ja selbstständig bleiben wollte. Das ist eine bewusste Entscheidung. Und bei anderen weiß ich es definitiv aufgrund der langen Jahre. Jetzt sind jetzt mittlerweile 7 Jahre Bloggerei. Wir haben kürzlich einen Fall gehabt, da hat jemand angefangen zu bloggen zu einem bestimmten Thema. Und wir konnten ihm auch wegen des Blogs einen guten Job verpassen, weil das war eine geniale Referenz zu sagen, hier engagiert sich jemand weit über das normale Maß hinaus mit einem Thema, was natürlich eine 1A-Vorlagenkarte für den Arbeitgeber, den potenziellen, ist. Ich würde jeden Studenten empfehlen, der was auf dem Kasten hat und sich wirklich für das Studium interessiert, nicht nur für eine tolle Note und schnelle Studienzeit, sich damit zu befassen, weil er wird damit eine 1A-Vorlage haben. Plus er wird dadurch ein geniales Netzwerk von Personen haben aus der Wirtschaft, aus der Industrie, aus der Presse, die entsprechend dort natürlich Kontakte für ihn darstellen.
Es war ja letzte Woche, gab es wieder mal ein medientheoretisches oder medienpraktisches Experiment. Da hat also die Zeitung Die Welt hat eine Blogger-Edition oder auch, wie sie es jetzt nennen, Scroll-Edition herausgegeben. Da hast du mitgemacht. Kannst du da mal ein bisschen erzählen, wie die Sache abgelaufen ist? Also die Kontaktanbahnung oder der Tag in der Redaktion und deinen Artikel?
Ja, also relativ einfach. Frank Schmiechen ist stellvertretender Chefredakteur bei der Welt und Weltkompakt, glaube ich, ist ja beides, und hat mich über Facebook einfach angefragt, Rob, wir machen eine Scroll Edition bei der Weltkompakt, eine Sonderausgabe, wo Blogger, Twitterer, Amazon-Rezensenten und so weiter mitschreiben werden. Hast du Lust, einen Beitrag dazu zu leisten? Thema kannst du dir völlig aussuchen, ja. Gesagt, getan. Ich habe gesagt, klasse, super Experiment, finde ich ja Wahnsinn, weil es sollte die Tagesausgabe der Weltkompakt ersetzt werden durch Internet-Nerds, die im Netz schreiben. Irres Experiment, auf Papier auch noch. Und siehe da, also ich war selbst nicht in Berlin, aber ich habe mir das ja sehr ausführlich durchgelesen. Die Leute waren da, sie dachten, sie würden Tageszeitung machen. Und dabei, wir hatten alle unsere Artikel vorher schon geschrieben und dann eingereicht. Und die wurden entsprechend vorgelayoutet, nur noch zusammengestückelt. Ich glaube, einige wenige Sachen, 20% waren noch offen, wie Bundespräsidentenwahl, hat man da noch sozusagen reingebracht. Das war es auch. Ne? Es war ein Anfang, um das Experiment zu kontrollieren, überhaupt erst diese Tageszeitung erstellen zu können. Soweit ich den Frank verstanden habe, den Herrn Schmiechen, also Frank Schmiechen, gibt es ein zweites Experiment. Man hat wahnsinnig viel aus diesem Projekt gelernt. Man hat natürlich die Kritikpunkte gesehen, sachliche wie emotionale. Und gerade deswegen für mich, weil die Leute so emotional reagiert haben, weißt du genau, du hast irgendwas Richtiges gemacht. Sonst, wenn es langweilig wäre, hätten die Leute nicht darüber diskutiert. Ja. Also da ist noch wahnsinnig viel Potenzial da, Entwicklungsmöglichkeiten. Man muss sehr viel im Feindetail tunen bei der Projektarbeit. Und ich glaube da, also Die Welt ist da, glaube ich, auch ziemlich gut, pfiffig. Auch der Frank ist ein unglaublich geniales Kerlchen, was das Thema angeht. Da könnte noch ein bisschen was passieren. Die Leute haben es zerrissen am Anfang, die meisten. Habe ich nicht verstanden, warum. Weil, muss ich vorstellen, eines der größten Tageszeitungen Deutschlands hat uns Amateure mal daran gelassen, Inhalte beizutragen, die mit Tagespresse nichts zu tun haben. Aber das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das alleine ist schon ein Ding, wo man sagt, Deutschland ist innovationsfeindlich. Und dass dann die, in Anführungszeichen, Entschuldigung, Deutschen schreien, wie blöd das ist, tut mir leid. Also entweder will man innovativ sein oder will Deutscher sein. Ich weiß es nicht. Also mir ging es nicht in den Kopf, warum man da so rumgebrüllt hat. Jeder kann sich beteiligen, jeder kann sich besseren Ideen einbringen und nicht immer nur rumhämmern, wie doof das alles ist. Also es ist sehr ambivalent.
Aber die, sagen wir, du hast es gerade schon gesagt, die Reaktion, die war ziemlich kritisch, sage ich mal. Also wenig Zustimmung, auch in dem Resümee der Zeitung selbst ja auch deutlich kritische Töne. Du hast aber selbst auf deinem Blog ja einen Artikel hier verfasst, die Antwort auf eine Tageszeitung können keine Blogger sein, Fragezeichen. Im Grunde genommen schlägst du ja da vor, wie man einen klassischen Medienauftritt eben mit einem gewissen Aufwand oder einem gewissen Engagement eben dann mal anders oder besser machen könnte. Und da sind wir ja eigentlich wieder bei dem Bereich, eben den wir ganz am Anfang angesprochen haben, das Problem eben in digitalen Zeiten, eben zum Beispiel auch mit Content, eben News oder eben Zeitung überhaupt bestehen zu können. Wie siehst du das? Was hättest du da für Ideen oder wie siehst du da die Zukunft?
Also erstmal im Vergleich zu den bestehenden Strukturen ist immer, wenn du neu anfängst, hast du diese alten Strukturen nicht. Du musst dich nicht mit politischen Sensibilitäten bestehende Verpflichtungen befassen. Du kannst völlig neu zu der jetzigen Zeit, was jetzt richtig ist, anfangen. Das ist eine großartige Gelegenheit für jeden, der auch nicht aus der klassischen Medienbranche kommt. Gerade eben zum Beispiel diejenigen, die schon bloggen, publizieren ja schon, die haben Erfahrungen gesammelt, aber kennen das alte Mediengerüst nicht. Alles, was dazugehört, Organisatorik und. Das ist eine geniale Chance, nicht eingegleist zu sein. Wenn sich dann Menschen theoretisch mit 10, 20, 30 Leuten zusammentun, die auch bloggen oder publizieren können, sogar im Netz, es müssen ja nicht nur immer Blogger sein, und das mit Speed machen und dieses Gespür auch haben und ein bisschen abgucken von den Themen, die Leute draußen interessieren. Das geben natürlich die Zeitungen vor. Und das ein bisschen aufgreifen und da ein bisschen meinungsstärker sind. Das heißt, du hast die neue Welt mit der etwas älteren Welt, die natürlich etabliert ist, gekoppelt, ohne die alten Strukturen. Und ich glaube, das hätte definitiv eine großartige Chance. Das muss jetzt nicht ein Milliardenunternehmen sein. Das fängt langsam an, was jetzt den Umsetzer angeht. Aber wenn du inhaltlich richtig liegst und damit Leser gewinnst, und ich glaube, es ist definitiv möglich, neben dem klassischen Journalismus neue Angebote zu platzieren, frei, ich glaube, dann hast du einen Hammer. Ja, es macht halt eben nur keiner, weil sich keiner daran traut. Huffington Post wird ja immer genannt in Amerika. Gut, die Frau Huffington heißt ja, hat ihre Vorteile genutzt, weil sie selbst ein super VIP in Amerika ist und hat super VIPs eingeladen, um für ihr Blog-Konglomerat zu trommeln. Natürlich, wenn dann Clinton schreibt, gucken alle drauf. Das hat die genial gemacht. Aber warum nicht? Siehe da, Pfiffigkeit siegt. Man muss nicht immer sagen, es geht nicht. Es geht. Es gibt verschiedene Wege.
Was mir da nicht ganz klar ist, du schreibst ja eben auch hier DPA, abgeschriebene DPA-Meldungen, die braucht kein Mensch. Das Problem, was für mich da irgendwie da ist, oder was ich auch nicht ganz verstehe, ist, wo kriegt man jetzt sozusagen den originalen News-Content her? Weil nochmal das Nordkorea-Blog zum Beispiel, was wir gerade eben besprochen haben, da gibt es ja eben Analysen, Kommentare des Autors und so weiter, eben auch eine Übersicht über fremdzüngige Nachrichtenseiten, die dann übersetzt sind. Das ist auf jeden Fall eine Leistung natürlich und eben ein wertvoller Inhalt. Aber ein Problem hat der Mann natürlich trotzdem, der hat natürlich keine verlässlichen Primärquellen in Nordkorea. Und das ist ja eigentlich noch vielleicht die letzte Bastion der klassischen Medien, dass ich diesen Ausgangspunkt sozusagen einer Diskussion, dass ich den noch irgendwie habe. Und da sehe ich ganz ehrlich gesagt, das ist ganz subjektiv, aber da sehe ich nicht, wie da Blogger dagegenhalten wollen, außer die stehen eben wieder bei dem berühmten Flugzeugabsturz oder der berühmten Notwasserung eben gerade direkt daneben und sagen das. Und da muss man denen auch noch glauben, wenn sie das dann loswittern.
Bingo, du sagst die Antwort. Also wir haben uns am Anfang über Facebook unterhalten, jetzt schließt sich langsam der Kreis. Alle Menschen der Welt, eine These, werden eines Tages komplett vernetzt sein. Damit hast du die Antwort schon auf der Hand. Wo kommen die Informationen her? Und damit kannst du strukturieren. Und das, was DPA und AP und wie sie und APA in Österreich, wie sie alle heißen weltweit, verlieren damit ihr Monopol auf Produktionsgeneration, weil sie ihre Quellen haben. Diese Quellen werden jeden, ich sage es mal ganz bewusst, verfügbar sein. Bis hin zu Quellen, die sagen, ich will nicht, weil ich bin Forscher und ich rede nicht mit irgendeinem Facebookianer, weil ich nur vernetzt bin mit denen. Das wird aufhören in der Zukunft. Das wird er sich noch nicht mehr leisten können, sowas zu sagen. Das heißt, ich kann jederzeit auf den Knopf drücken und sagen, hey, ich möchte gerne mit Bill Gates sprechen. Das hört sich jetzt alles blöd an, aber ich kann ihn um zwei Ecken erreichen. Das gleiche Problem hat DPA auch, wenn die mit dem sprechen wollen. Das heißt, das Problem haben wir gelöst. Plus, dass wir nicht wissen, was vor Ort passiert ist. Auch das wird eines Tages aufhören, weil wir in Zukunft über neue Technologien jedes Gerät mit Sensoriken ausstatten können, die berichten können, was ist im Umfeld passiert. Das dauert noch 10, 20 Jahre, dann hast du auch das Problem gelöst.
Was, das ist die Problem der Reputation sozusagen, wenn die Leute eben alle verbunden sind. Wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, da graut es mir persönlich, graut es mir so ein bisschen vor der Vision. Wie kann man sicherstellen, dass eben kein Fake, dass kein Blödsinn getrieben wird? Weil ganz ehrlich gesagt, wir wissen auch, dass es eben eine Menge Trolle gibt, dass es eben Leute gibt, die einfach Blödsinn machen. Und da kommt mir jetzt deine Vision ein bisschen optimistisch vor. Vielleicht mit der Bitte sozusagen, wir kommen allmählich auf das Ende der Sendung zu. Wenn das so als Resümee nochmal zusammenfasst, dann sind wir ja auch schon fast mit dem runden Abschluss durch.
Gehen wir es mal systemtheoretisch an, auf deine Frage nach dem Motto, da kann ja eine Riesenwelle entstehen. 1 Milliarde Menschen haben Michael gesehen, wie er nackt über einen Teich springt und irgendwas Dummes macht. Das kann ja morgen passieren. Es wird passieren, das ist klar. Es wird riesige Wellen geben von Bekanntheitsgraden, diesen berühmten Andy Warhols 50-Minute-Fame. Aber wir wissen aus der Natur und wir kennen uns selbst, wir entwickeln immer andere Mechanismen, die etwas wieder ins Gleichgewicht bringen. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Wir sehen jetzt schon einige Filtermechanismen, die etwas korrigieren, wenn eine Nachricht falsch ist, über das Netz von Usern. Und das wird verschnellert werden. Ich weiß nicht, wie es aussehen wird, aber wir werden eine Antwort finden. Auch da bin ich optimistisch.
Konstantin, was hast du dazu? Noch ein Schlusswort. Wie siehst du das, die Zukunft?
Ich stimme dem, glaube ich, relativ zu. Also es klingt für mich sehr logisch. Jeder hat Informationen, er erfährt sie, weil er unterwegs ist und etwas sieht. Und was für mich so ein bisschen die Frage ist, wie dann die handwerkliche Umarbeitung dann stattfindet. Da sehe ich zwei Möglichkeiten. Entweder jeder lernt, besser zu schreiben, sich besser auszudrücken, oder unsere Qualitätsansprüche sinken. Ich glaube, der letztere Spruch, letztere These stimmt. Aber gut, es ist, wie es ist. Ich finde es spannend, eine spannende Entwicklung, und bin da eher optimistisch gestimmt, ja.
Wir werden das in der nächsten Zeit sehen. Dann vielleicht muss ich mir auch irgendwann dann meine Skepsis noch mal ein bisschen ablegen und korrigieren. Die Radio Wissen Online Talk geht zu Ende für heute. Ich hoffe, wie alle hoffen, es war interessant für Sie. Anregungen, Lob oder Kritik eben an unsere Adressen.
Nicht nur was den Inhalt angeht, sondern auch was das Konzept der Sendung angeht, weil es, wie gesagt, wir haben was Neues ausprobiert, und da sind wir natürlich auch immer froh über Rückmeldungen, was wir so konzeptionell besser machen können.
Genau.
Richtig, Jungs, ganz richtig.
Es verabschieden sich Michael Gessert
und Konstantin Zurawski
und unser Gast
Robert Basig. Danke.